Wir kommen heute zum Kapitel 21 vom Buch Josua. In dem letzten Kapitel haben wir davon gelesen, wie jedem Stamm von Israel Land zugeteilt worden ist. Ein Stamm hat bis jetzt ein Kreisgebiet bekommen, und zwar ist das der Stamm Levi. Das ändert sich aber heute in diesem Kapitel, und so möchten wir gerade einsteigen. Und ich lese die ersten drei Verse. In Silo, im Land Kanaan, kamen die sieben Oberhäupter des Stammes Levi zum Priester Eleazar, zu Josua und zu den Oberhäuptern der Stämme Israels und sagten zu ihnen: Der Herr hat durch Mose befohlen, uns Städte zu geben, in denen wir wohnen können, und dazu das Weideland ringsum für unser Vieh. Da traten ihnen die Israeliten von ihrem Erbbesitz bestimmte Städte und Weideflächen ab, wie der Herr es angeordnet hatte. Wir haben im Lauf von dieser Serie über das Buch Josua von verschiedenen Menschen gehört, die das Land, das Gott ihnen verheißen hat, eingefordert hat. Oder haben. Wir haben gehört vom Kaleb, von der Achsa und dem Othniel und auch von den fünf Töchtern vom Zelophat. Sie alle haben in Anspruch genommen, was Gott ihnen versprochen hat. Die gleiche Haltung, die sehen wir jetzt auch hier bei den Nachkommen vom Stamm Levi. Und wir sehen, dass sie überkommen, was Gott ihnen verheißen hat. Und zwar Städte mit Weideland, aber kein Gebiet. Und da habe ich mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, wieso hat der Stamm Levi kein Gebiet bekommen? Und ich habe da ein bisschen nachgeforscht und bin zurückgegangen in den Büchern Mose und bin wirklich auf Gold gestossen. Und zwar glaube ich wirklich, dass wir heute Morgen etwas von dem entdecken, wie Gott ist und was er tut. Und zwar, dass er immer wieder Versagen und Zerbruch in Segen umwandelt. Das denke ich ganz, ganz stark. Wir werden das heute sehen. Aber zuerst einmal die Frage, wer war der Levi gewesen? Der Levi war der dritte Sohn von Jakob und der Lea. Und vielen von euch ist sicher die tragische Geschichte auch bekannt von der Dina, die vergewaltigt worden ist, und ihre Brüder, der Simeon und der Levi, nehmen Rache. Durch eine List bringen sie die Bewohner von einer ganzen Stadt zur Schwachheit und überwältigen sie dann. Sie morden alle Männer von dieser Stadt und plündern sie aus. Der Jakob, ihr Vater, ist entsetzt darüber und tut sie scharf zurechtweisen. Und vor seinem Tod prophezeit er nachher über alle seine 12 Söhne. Und da sagt er etwas Besonderes zum Levi und zum Simeon. Er sagt: Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Der Levi und der Simeon, die beiden Brüder, haben sich im Bösen zusammengeschlossen, verbündet, und die Konsequenz ist, dass Gott sie versprengt. Er zerstreut sie, er teilt sie über das ganze Land vom damaligen Israel. Wenn wir also den heutigen Text im Buch Josua lesen, dann sehen wir, dass die Prophetie vom Jakob eingetroffen ist und alle Nachkommen vom Levi, also der ganze Stamm der Leviten, verstreut worden ist. Wenn wir nachher weiter schauen in der Geschichte von diesen Stämmen, dann sehen wir, dass der Simeon praktisch ganz verschwunden ist und auch der Stamm ganz, ganz klein war. Aber die Geschichte vom Levi wird von Gott umgeschrieben. Und zwar durch eine ganz klare Stellungnahme vom Stamm der Leviten. Davon lesen wir im 2. Mose 32. Der Steve hat schon davon predigt. Auch eine Geschichte, die vielen von uns bekannt ist, wo das Volk Israel ein goldiges Kalb hat gießen und Götzendienst getrieben hat. Wo der Mose dann vom Berg Sinai runterkommt und sieht, was geschehen ist, wird er von einem heiligen Zorn ergriffen. Er verbrennt das goldige Kalb, er zerstampft die Asche, streut sie in Wasser und gibt es den Israeliten zum Trinken. Und dann stellt er sich vor den Eingang vom Lager und er ruft Folgendes. Und jetzt müssen wir gut aufpassen. Er sagt, alle, die auf der Seite des Herrn stehen, sollen zu mir herüberkommen. Und der nächste Satz, da kamen alle Leviten zu ihm. Leviten waren der einzige Stamm, der Stamm vom Levi, der sich da ganz klar auf die Seite von Gott gestellt hat, der ganz klar Stellung bezogen hat. Und dann fordert der Mose sie auf, und das lesen wir im Vers 29, weiht euch, also dir Leviten, und eure Söhne heute alle zusammen zum Dienst für den Herrn, damit ihr heute gesegnet werdet. Die klare Stellungnahme der Leviten ist ein Wendepunkt ihrer Geschichte. Die Zerstreuung der Leviten, so wie sie eben prophezeit worden ist, wird nicht ungesehen gemacht. Die Konsequenzen von dem Morden bleiben. Aber Gott gibt ihnen in dieser Verstreuung eine neue Aufgabe. Die Leviten werden eingesetzt, um Gott stellvertretend für das ganze Volk zu dienen und sich um den Dienst in der Stiftshütte zu kümmern. Sie bringen Opfer dar und verbrennen Weihrauch. Aus dem Stamm Levi kommen die Priester, das sie alle Nachkommen von Aaron waren. Der Aaron selber war ein Levit. Und es war ihre Aufgabe, im Volk Israel Gesetz von Gott zu lehren und die Wahrheiten aus dem Wort Gottes weiterzugeben. Während Jerusalem für viele Israeliten weit entfernt war, hat jeder Bewohner von Israel nur eine Tagesreise von einer Levitenstadt entfernt gewohnt. Das waren 48 Städte, die auf alle Stammesgebiete verteilt waren. Und so konnten die Leviten in diesen Städten ganz natürlich ihrem Umfeld geistlich dienen. Also schon nur das. Eigentlich in dieser Zerstreuung, in diesem Exil, haben sie einen Dienst, einen Auftrag bekommen, wo sie zum geistlichen Segen worden sind für ihr Umfeld. Aber nicht nur das. Gott gibt ihnen eine privilegierte Stellung unter den anderen Stämmen. Und zwar werden sie zu Gottes ganz persönlichem Eigentum bestimmt. Das lesen wir im 4. Buch Mose, Kapitel 3, Verse 11 und 12. Der Herr sprach zu Mose, ich habe die Leviten aus der Mitte der Israeliten anstelle aller ihrer erstgeborenen Söhne ausgewählt. Die Leviten sind mein Eigentum. Leviten haben also den Platz und die Würde von einem Erstgeborenen bekommen. Was sagt das über Gott aus? Gott wandelt Fluch in Segen. Und er tut das heute noch. Er kann aus Fehler, aus Versagen, Segen lassen entstehen. Und zwar überall dort, wo Menschen so weit Leviten ganz klar Stellung für ihn beziehen. Der Dietrich Bonhoeffer, er hat etwas geschrieben, was mich passend dünkt dazu in seinem Buch Widerstand und Ergebung. Er sagt, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Was für eine Zusage. Wir dienen an einen Gott, der kann sagen, das ist für mich nicht zu gross. All die Umwege, all das, was nicht gut gelaufen ist, das kann ich in Segen umwandeln. Und der Paulus, er hat den gleichen Gedanken auch an die Römer geschrieben. Ich glaube, vielen ist der Vers bekannt. Und er sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber wirklich alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ja, glauben wir das? Vielleicht gerade dort eben, wo wir an die Baustelle oder an den Zerbruch von unserem ganz persönlichen Leben denken. Da möchte ich uns ermutigen. Die Verheißung da, die gilt dir und mir. Ganz persönlich. Alles muss uns zum Besten dienen. Und da habe ich aber mal auch etwas dürfen erkennen, in diesem Vers, dass ich dürfen sagen, es heisst nicht alles, was mir geschieht, ist gut an sich. Es ist auch alles, nicht alles von Gott so gewollt. Aber wir haben einen Gott, der die Verheißung uns jedem möchte zusprechen. Es muss uns zum Segen, zum Heil, zur Heiligung dienen. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt aus diesem Kapitel aufnehmen. Und zwar lesen wir den während dem ganzen Kapitel 21 von diesen 48 Städten. Und dann kommen wir zum Schluss von diesem Kapitel, zu den Vers 43 bis 45. Und das ist so fast ein bisschen wie ein Ausatmen, ist mir vorgekommen. Also all die Kapitel, wo man irgendwie manchmal fast den Atem haltet und nachher so das Ausatmen. Und zwar heisst es da, so gab der Herr den Israeliten das ganze Land, wie er es ihnen vor ihren Vorfahren, Entschuldigung, versprochen hatte. Sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Und dann kein Versprechen des Herrn blieb unerfüllt. Alles war eingetroffen. Gott hat kein leere Wort gemacht. Er hat Wort gehalten. Er hat jedes von seinen Versprechen eingelöst. Und da möchte ich uns fragen, ist das auch deine? Ist das auch meine Erfahrung? Können wir aus tiefstem Herzen sagen, kein Versprechen, das Gott in seinem Wort gegeben hat, das er vielleicht mir auch persönlich mal zugesprochen hat, ist unerfüllt geblieben? Er hat jedes eingelöst. Da möchte ich vielleicht gerade von mir persönlich sagen, ist es nicht auch Teil von meinem Leben und vielleicht auch manchmal von eurem Leben, allgemein, im Leben als Nachfolger von Jesus, dass es doch immer wieder auch zu Enttäuschungen kommt. Dass so vieles anders kommt, als wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir die Geschichte vom Volk Israel anschauen, dann ist es auch ein steiniger Weg gewesen, bis es zu dieser Aussage gekommen ist, dieser Feststellung, dass Gott Wort gehalten hat. Wenn wir zurückschauen, dann sehen wir viel Unglauben. Wir sehen Enttäuschungen, wir sehen Umwege, so viel Unvermögen. Und ich glaube, wenn es vom Volk Israel oder von uns Christen würde abhängig sein, dann würde so vieles scheitern. Aber Gott hat das letzte Wort. Gott ist Gott und er haltet, was er verspricht. Und dann möchte ich noch einmal Bonhoeffer zitieren. Und er sagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Mhm. Wie ein Kind dürfen wir unserem himmlischen Vater all unsere Wünsche sagen, unsere Bedürfnisse, unsere Träume, vielleicht auch das, was uns bewegt. Und er weiss, was gut und richtig ist für uns. Aber er sieht eben auch weiter. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und wenn ich da heute Morgen in unsere Runde schaue, dann gibt es gleich auch ein paar Senioren. Und ich glaube, da könnten einige von euch auch sagen, vieles klärt sich erst im Rückblick aufs Leben. Und da kommt vielleicht am einen oder anderen Ort oder in der einen oder anderen Situation die Erkenntnis und vielleicht auch ganz überraschend, es ist trotz allem gut gewesen, wie Gott geführt hat. Ich möchte jetzt aber besonders noch die ansprechen, die vielleicht die Erkenntnis noch nicht so haben. Die vielleicht mitten in einer Situation sind, wo Gott offenbar nicht handelt, wo er nicht eingreift, wo wir sein Wirken noch nicht erkennen können oder den Eindruck haben, dass Gott seine Verheißungen nicht erfüllt. Wir wünschen uns vielleicht so fest, dass Gott jetzt oder auf diese Art handelt und er tut es nicht. Vielleicht wird der ein oder andere ungeduldig, vielleicht auch mutlos, vielleicht klagt er Gott oder auch Menschen an. Und ich glaube, das möchte ich auch mir ganz persönlich sagen, der Schlüssel in dieser Situation ist, dass wir treu sind in dem, was wir als Gottes Willen erkennen, dass wir dranbleiben und dass wir einfach Gott loben für das, was er ist und auch für das, was er tut, vielleicht noch im Verborgenen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mal ganz also wirklich eine ermutigende Aussage gehört von einer Mutter. Wir haben zusammen geredet und ihr Sohn, sie ist schon ein bisschen älter, ihr Sohn hat sich wirklich distanziert vom Glauben. Und dann hat sie gesagt, weißt, früher habe ich immer gesagt, wenn ich so auf meinen Sohn angesprochen worden bin und wie es ihm geht, im Glauben habe ich gesagt, ah, es hat sich nichts verändert, er macht doch, was er will und es ist hoffnungslos. Und sie sagt, unterdessen sage ich etwas anderes. Und zwar sage ich einfach, Gott bereitet sein Zeugnis vor. Gott bereitet sein Zeugnis vor. Das ist unsere Hoffnung. Gott ist dran. Er handelt. Und all die Kurven und Umwege werden Teil sein, auch von unserem Zeugnis. Das möchte ich glauben. Die Verheißungen werden aber nach Gottes Zeitplan eingelöst, noch einmal. Und ein Freund von uns sagt etwa die, er ist in unserem Alter, aber es klingt immer so ein bisschen weise, aber ich sage es jetzt euch gleich, vielleicht kennen es die einen oder anderen, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Ja. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Für uns ganz persönlich, für unser Chor, für jede Situation, in der wir drin sind. Trotz Umweg, trotz vielleicht Wüstenzeiten werden wir eines Tages und vielleicht erst in der Ewigkeit können sagen, Gott hat Wort gehalten. Jede einzelne Verheißung hat er eingelöst. Und so möchte ich abschließen und ich möchte uns zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie positioniere ich mich? Ganz persönlich. Beziehe ich ganz klar Stellung, so wie es die Leviten gemacht haben. Überlasse ich Gott auch Bruchstücke von meinem Leben und lasse mir alles zum Besten dienen. Und die zweite Frage, bleibe ich dran? Auch gerade dort, wo ich Gottes Eingreifen noch nicht sichtbar sehe. Glaube ich, dass Gott am Wirken ist und dass er seine Verheißungen wird einlösen. Ich lade euch ein, einfach für einen Moment von der Stille, wo jedes für sich darüber nachdenken kann.